herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Ausgabe von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch begrüßen darf. Und heute habe ich mir einen kleinen Wunsch erfüllt und eine Person eingeladen, deren Arbeit ich nun schon seit längerer Zeit auf dem Zettel und auf der Festplatte und in meinem Kopf und Herzen trage. Ich habe kurz gezögert, weil sie das Wort Arbeit sagte, weil es geht eigentlich in Anführungszeichen nur um ein Spiel, denn das ist das, was bisher Ruven Schumacher rausgekarrt hat in die Welt der Spiele, aber nichtsdestotrotz, dieser Titel hat es mir angetan und nicht nur mir. Es geht um Mind Lock The Apartment, ein Point-and-Click-Adventure, das im November 2024 erschienen ist und die Geschichte erzählt eines jungen Mannes, der unversehens feststellen muss, dass die Tür zu seiner Mietwohnung verschwunden ist. Er ist in der Wohnung gefangen, er kann nicht mehr zurückkehren zu seinem trögen Bürojob und muss sich jetzt die Frage stellen, okay, wie komme ich hier eigentlich raus, Leute? Und im Zuge dieses, wie komme ich hier eigentlich raus, Leute, merkt er, dass viel in ihm und mit ihm passiert. In diesem Spiel reist er zu seiner eigenen Vergangenheit, er konfrontiert alte Ängste, er guckt in die Zukunft und all das ist ganz wunderbar, und das meine ich wirklich ganz ernst, ganz wunderbar, charmant und schön erzählt, eben in Form eines handgezeichneten Comic-Point-and-Click-Adventures, das gleichzeitig charmant und humorvoll, wie auch, wie ihr eben gehört habt, tiefgehend und auch in Stellen verstörend sein kann. Mir hat das wahnsinnig gut gefallen. Ich habe das sehr gerne gespielt und wie schon angedeutet, nicht nur ich. Das Spiel hat fantastische Rezensionen eingesagt, sowohl von der Fachpresse als auch von Spielerinnen und Spielern. Mehrere Preise und Auszeichnungen seit es erschienen ist. Es ist ein Riesenerfolg für Ruven gewesen und auch deswegen werde ich in diesem Gespräch fragen, wie die Reise eigentlich weitergehen wird nach der Veröffentlichung dieses Spiels. Aber diese Frage steht erst am Ende unseres Gesprächs. Vorher sprechen wir natürlich erst einmal über die Arbeit an diesem Titel Mindlock The Apartment, wie er auf die Idee zu diesem Spiel kam, wo er beruflich vorher so unterwegs war, weil auch das ist hochinteressant, und wie er dann den Lockdown, den Corona-Lockdown erlebt hat, inmitten dessen er überhaupt erst die Idee bekam zu Mindlock The Apartment. Man sieht da schon sehr deutlich die Parallelen von Idee und Geschichte des Spiels zu seiner damaligen Lebenssituation, die wir alle ja mehr oder weniger irgendwie teilten. Hochspannend war das, hat mich sehr gefreut. Eigentlich hätte ich ihn schon vor ein paar Wochen persönlich kennenlernen können. Ich war nämlich Teil des Game Awards des Saarlands. Dort wurden eine ganze Reihe von Spielen prämiert und ausgezeichnet. Ich war Teil der Fachjury, durfte Preise nominieren und auch verteilen und sollte eigentlich auch als Laudator vor Ort in Saarbrücken sein. Dann aber wurde ich dahin gerafft von einer ziemlich schweren Erkrankung. Macht euch keine Sorgen, aber mir ging es wirklich gar nicht gut. Und ich musste die Anreise sein lassen. Damit habe ich auch die Gelegenheit verpasst, Ruven zu gratulieren, denn er war einer der Gewinner dieses Abends. Und jetzt haben wir aber diese Begegnung nachgeholt. Und ich habe mich so gefreut, dass das geklappt hat. Ruven, fantastische Person, sehr sympathisch. Und er hat mir auch verziehen, wir haben darüber gar nicht gesprochen, aber ich nehme es einfach mal an, er hat mir auch verziehen, dass ich zu der nächtlichen Stunde, zu der wir aufgezeichnet haben, so spät war es gar nicht, aber ich bin selbstständig und habe einen besonderen Schlafrhythmus, ich ein bisschen mit meiner Stimme kämpfen musste. Es ist wirklich peinlich. Es war eine normale Tages- und Arbeitszeit und trotzdem hatte ich vor allem zu Beginn des Gesprächs Probleme, irgendwie in den Saft zu kommen, aber ist egal. Ich habe die Gelegenheit genutzt und von meinem neuen Lieblingsfilm erzählt. Da müsst ihr jetzt auch nochmal durchrufen, muss das auch. Das schafft ihr schon. So, nun aber viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Ruven Schumacher und mir. Apropos Herausforderung, mir fällt gerade etwas auf, was mir jetzt direkt unangenehm ist. Und zwar, ich bin hier in der Lobby, oje, in unserer Aufnahmelobby, wo man Namen eingeben kann, wie man angezeigt werden möchte, nicht unter meinem korrekten Namen. Ich habe noch von einer alten Aufnahme gestern den Namen drin stehen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich sehe es jetzt in diesem Moment und mir ist es, wie Colin. Gesagt... Wahnsinnig, ja,
ich hab
unangenehm.
Gedacht, vielleicht ist das ein Spitzname oder so.
Nein, ja, das ist nicht. Ich kann es direkt auflösen. Da kann ich dich direkt mal fragen, weil mich das wirklich interessieren würde. Ich habe über die Feiertage, die Weihnachtsfeiertage, zum ersten Mal in meinem Leben, und ich nerve alle Menschen, die ich kenne, seit ich das getan habe, damit, Conan der Barbar gesehen. 1982. Ich weiß nicht, ob du Berührungspunkte mit diesem Film hast. Ich bin begeistert und fasziniert von diesem Film.
Okay.
Ich
weiß, dass es existiert.
Ja. Wesentliche Teile meines Lebens umgestaltet nach Vorbild dieses Films, seit ich ihn gesehen habe. Ich habe mir zum ersten Mal in meinem Leben ein Bartöl gekauft. Es hat ganz viel mit mir gemacht. Ich hörte eben schon, du kennst den Film, aber du hast ihn noch nie gesehen. Woran liegt's?
Ich weiß nicht. Einfach noch, also es gab noch niemand, der es mir empfohlen hat, so wie jetzt heute.
Ist das denn dein Ding? Da können wir mal, weil das würde mich mal interessieren. Das ist ja was sehr Spezifisches. Fantasy, angeleiert von so Swords and Sorcery-Kram. Männer mit großen Muskeln und österreichischem Akzent hauen anderen, vor allem Männern, auf den Kopf. Macht das irgendwas mit dir?
Ich habe da ja vor allem so einen He-Man irgendwie vor Augen.
Ja, genau, das ist es. Ja.
Ja, aber tatsächlich noch nie gesehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so meine Art Film wäre, aber ich bin eigentlich immer offen sowas gegenüber. Also wenn du sagst, das ist super, guck das, dann nicht so abgeneigt.
Bin ich ehrlich gesagt schon nicht sicher, ob ich da mitgehen würde, ob das super ist. Es ist eine besondere Schauerfahrung. Wenn du mal das Gefühl hast, du möchtest mir eine Freude im Leben machen, dann guck ihn gerne und berichte mir, wie es dir gefallen hat. Das wäre schön. Und dann kann ich bei der Gelegenheit direkt mal fragen, welche Filme sind es denn, die dich als Genre zum Beispiel, wenn wir bei der Kategorie bleiben, völlig begeistern, wo du sagst, jawohl, da muss er gar keine Empfehlung aussprechen, da bin ich sowieso schon mittendrin.
Boah, so Filme eigentlich sehr, sehr unterschiedlicher Art. Ich bin zum Beispiel großer Fan von der Fluch der Karibik-Reihe, mag aber auch mehr. Also einer meiner Lieblingsfilme ist zum Beispiel auch Coraline. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Oh, namentlich. Das ist das, was für dich Conan ist. Ich habe davon schon viel gehört, aber noch nicht gesehen. Kannst du mich noch mal kurz reinholen, was das für ein Ding ist?
Ist Stop Motion, so wie Nightmare Before Christmas oder Corpse Bride, so seitens Tim Burton. Coraline, kann man ganz gut damit vergleichen tatsächlich. Und hat halt auch so einen super schönen Fantasy-düsteren Vibe. Komischerweise steht da immer in der Kinderabteilung, aber ist eigentlich so eine Mischung aus Kinderfilm und Horrorfilm, kann man sagen.
Weißt du, was ich hier ganz faszinierend finde, apropos bizarr und eben auch Coraline, ich gucke mir hier gerade nochmal Bilder dieses Films an und sehe da etwas, wo, und das meine ich ganz ernst, ich direkt Parallelen zu deinem Spiel entdecke, und zwar Coraline hat diese, wie sage ich das, es macht den Eindruck von so einem gewissen Schwermut. Die Geschichte, von der ich da weiß, auch von dem Film, ist ja eigentlich auch eine ganz, ganz süße, eine ganz liebe. Aber diese Präsentation, die Farben, mit denen da gearbeitet wird, auch überhaupt dieser Stil, Stop Motion und all das, es hat sowas Schweres. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Ich würde schon sagen, da ist auch eine große Inspiration her aus dieser Richtung. Ja. Gefällt mir natürlich auch visuell alles super, und ein Spiel in die Richtung zu machen, war natürlich auch irgendwie dann der Wunsch.
Ach, das ist ja faszinierend. Gibt's da noch mehr Filme aus dieser Richtung, die da ebenfalls mit im Hinterkopf waren, als du dein eigenes Spiel gemacht hast?
Filmtechnisch glaube ich tatsächlich vor allem aus der Leica-Richtung, also so heißt das Studio, die diese ganzen Filme produzieren. Die haben da so eine kleine Bandbreite. Da kommt auch jetzt bald wieder was Neues raus. Da bin ich auch schon gespannt. So aus der Spielerichtung kann ich, glaube ich, ein paar mehr.
Ja.
Ich bin auch großer Silent Hill Fan zum Beispiel.
Ach, guck mal.
So, es gibt so eine große Bandbreite an Filmen und Spielen, dass immer, wenn man gefragt wird, so wo kommt Inspiration her, dann fällt da plötzlich nichts mehr ein.
Da werden wir dann nochmal hinkommen, keine Sorge, du hast dann nochmal die Möglichkeit, eine ganze Reihe von Titeln zu nennen. Ich muss kurz nochmal vorher mein Erstaunen darüber äußern, dass ich keine Ahnung hatte, was für Leica-Filme es da draußen gibt. Ich habe gerade hier eine Übersicht vor mir, nichts davon habe ich gesehen. Das nehme ich als Empfehlung mit, schon jetzt aus diesem Gespräch, toll. Apropos Empfehlung, ich möchte einen Eindruck mit dir teilen, der dich vielleicht freuen wird, vielleicht aber auch peinlich berühren wird. Ich weiß es noch nicht.
Okay.
Ich habe ja, das war ein schönes Okay. Ich habe ja jetzt vor einiger Zeit im Rahmen meiner Jury-Tätigkeit beim Saar Game Award, ne, wo wir uns ja tragischerweise aus Krankheitsgründen verpasst haben, viel zu tun gehabt mit deinem Spiel. So viel darf ich, glaube ich, verraten. Wir haben uns da ja zusammengesetzt im Rahmen dieser Jury-Tätigkeit, um über die nominierten Spiele zu sprechen und zu diskutieren und zu sagen, okay, welches Spiel soll denn unserer Meinung nach welchen Preis erhalten, wenn es denn einen Preis erhalten soll? Und Ein Eindruck aus diesen Gesprächen, aus diesem langen, langen Meeting möchte ich gerne mit dir teilen. Und zwar, als wir von diesen vielen eingereichten Spielen zu deinem Titel kamen und überhaupt auch zu deiner Arbeit kamen, ging so ein stummes Raunen durch den Raum. Die Menschen machten diese Gesichter, wo man weiß, okay, das hat denen gefallen. Wenn sie über deine Arbeit sprechen, geht da so ein Grinsen in die Gesichter rein. Und diese positive Stimmung, die ist ja eigentlich nur eine Fortsetzung von all diesen positiven Dingen, die man online auch zu deinem Spiel finden kann. Ich habe nochmal geguckt, krass, auf Steam, es steht momentan dein Spiel bei einem äußerst positiv. Ich habe gesehen, das Handelsblatt zum Beispiel hat Mindblock The Apartment zum Spiel der Woche damals gekürt. Beim DCP 2025 natürlich Nominierungen, ja. Nachwuchspreis, Gewinner der besten Story. Ich muss fragen, wenn man sich all dieses Lob mal vor Augen hält, jetzt auch nochmal so von mir aufgelistet, wie fühlt sich das so für dich an? Sitzt du da gerade vor deinem Monitor und denkst dir, ja okay, ist schon ziemlich geil, was ich mache? Oder ist das eher so ein, okay, hoffentlich hört er gleich auf?
Nee, das sind so Momente wie jetzt gerade, wo du mir das alles nochmal aufzählst, wo ich dann so denke, ja krass, ist eigentlich schon brutal.
Ja.
Das hat man gar nicht so jeden Tag irgendwie vor Augen. Wie soll man sagen? Also man irgendwann gewöhnt man sich daran, dass das so erreicht wurde, ja. Und man hält sich das jetzt nicht dauernd irgendwie wieder vor Augen frisch, aber in so Momenten wie jetzt merke ich dann nochmal, ja krass, das Spiel hat ja doch einiges erreicht, ey.
Hast du irgendwo in deiner Wohnung so richtig haptische Erinnerungen dieser Erfolge, sag ich mal, rumstehen? Also bist du, ich weiß gar nicht, hast du dir irgendwo was hingestellt? Ich weiß nicht, so ein Screenshot des äußerst positiv Wertungsschnitts bei Steam oder eben diesen Preis oder so, wo du den sehen kannst? Hast du das wortwörtlich vor Augen?
Also mein Spiel habe ich schon immer wieder irgendwie vor Augen. Ich habe zum Beispiel, ist mein Hintergrundbild auf meinem Handy, da habe ich das immer parat. Oder auch eine Tasse, die damit bedruckt ist oder so. Also irgendwo tauchen immer wieder Mindblock-Sachen auf. So, das habe ich schon die ganze Zeit ganz stolz um mich herum auch. Aber jetzt gerade so die Awards, da will ich mir jetzt mal ein richtig schönes Regal einrichten, wo ich die dann schön präsentiere und aufstelle. Aktuell sind die noch so ein bisschen unhübsch hinter mir in der Ecke halt hingestellt. Da kümmere ich mich dann bald drum, sobald ich die Zeit finde.
Bevor wir da mal ein bisschen eintauchen, das habe ich mir für heute mitunter vorgenommen, in diese Entwicklungsgeschichte des Spiels, die ja wirklich hochfaszinierend ist, von dem, was ich so von außen nachlesen konnte, ist es schon mal schön zu hören, dass du dieses Spiel überhaupt noch sehen kannst. Das meine ich ganz ernst. Ich habe jetzt hier in diesen 5 Jahren, wo ich vor allem auch Entwicklerinnen und Entwickler aus der Branche als Gast begrüßen dürfte, manchmal auch, aber in einer gewissen Regelmäßigkeit, so Sätze gehört wie, dieses Spiel, an dem ich gearbeitet habe, war toll, war eine Herausforderung, war spannend, war erfolgreich, hat mir viel gegeben, aber ich kann es jetzt nicht mehr sehen. Dass Leute sagen, es ist abgeschlossen, nicht mal eine Desktop-Shortcut-Markierung haben sie zu ihrem Spiel, es ist weg. Und bei dir ist es ja quasi immer noch omnipräsent in Form alleine des Handy-Hintergrunds. Das ist ja eigentlich schon einer der weiteren großen Erfolge, die man mit aufzählen kann.
Ja, ich kann es auch voll nachvollziehen, wenn man sagt, ich kann mein Spiel jetzt nicht mehr sehen, ich habe da zu viel Zeit mit verbracht und das tagtäglich mich damit befassen müssen auch. Also gerade zum Ende hin ist es ja oft auch sehr stressig, wo man dann gezwungen ist, es zu einem möglichst besten Ergebnis zu bringen und dann arbeitet man sich richtig zu Tode damit und das ja sind dann nicht so die besten Erinnerungen, die da mit dem Spiel natürlich zurückbleiben. Hatte ich so ein bisschen bei Mindblock auch, gerade so vor dem Demo-Release und dann vom finalen Release. Aber trotzdem, es ist halt schön. Ich lieb den Stil einfach. Mir hat es super Spaß gemacht daran. Also es war halt immer so ein bisschen ein Wunsch, sowas machen zu dürfen. Und das ist jetzt halt, nachdem die Entwicklung geendet hat, nicht weg. Also ich gucke es immer noch gerne an und bin froh, dass ich das machen durfte. Und vor allem freut es mich halt auch, wie sich Menschen halt rund um die Welt darüber jetzt freuen und was das halt wirklich auch losgestoßen hat bei manchen. Das ist toll.
Ja. Da können wir mal eintauchen. Ich habe nachgelesen, das Spiel entstand, zumindest als Idee, schon mal inmitten der Corona-Pandemie. Und dann fragte ich mich, wo standst du da eigentlich gerade im Leben, als diese ersten, ich sag mal, Ideen im Kopf auftauchten, sowas vielleicht zu machen. Ich habe nachgelesen zum Beispiel, dass du in dieser Zeit noch, also auch zu Beginn der Pandemie vor allem, tätig warst, zumindest in Teilzeit, als Mediengestalter bei der BSA-Akademie. Und Mediengestalter ist schon wieder so ein Beruf, ich habe das, glaube ich, über die Jahre immer mal wieder hier gehabt, wenn Menschen diesen Beruf hatten. Man muss nachfragen, finde ich, was macht eigentlich ein Mediengestalter? Das ist so ein Wort, man versteht es sofort. Und wenn man aber beginnt, darüber nachzudenken, zumindest in meinem Kopf, stellt sich die Frage, okay, was macht eigentlich ein Mediengestalter?
Ja, stimmt. Das ist so ein allgemeiner Begriff, der noch nicht so viel spezifisch sagt. Also es kann ganz unterschiedlich sein. Bei mir war es so, ich habe da halt auch super viele Kenntnisse in 3D und 2D auch mitgenommen. Also viel Videoproduktion. Vor allem würde ich eigentlich sagen Videoproduktion. Und das war auch sehr hilfreich dann für die Selbstständigkeit, die danach gefolgt hat, wo ich dann gesagt hat, ja, ich will das jetzt mal probieren, so meine eigenen Dinge zu machen, animierte Musikvideos und sowas. Und wenn es eben auch klappt, Videospielproduktion, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, als ich dann gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig.
Ja,
Aber ich wollte es einfach mal so nebenher zusätzlich ausprobieren. Und es hat tatsächlich geklappt.
Ja, vor allem, weil du ja auch auf noch mehr Fähigkeiten aufbauen konntest, als die du als Mediengestalter bei der BSA-Akademie gesammelt hast. Denn auch das, und das fand ich ja super spannend, da habe ich ein bisschen mich verloren in dieser Mini-Recherche, weil ich das so toll fand. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Denn davor, von 2016 bis 2018, wenn ich mir das richtig notiert habe, warst du Sounddesigner und 2D-Animator bei PG360. So, und das ist ein Unternehmen, ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist. Ich habe davon nie gehört, ehrlich gesagt. Da habe ich nachgesehen und festgestellt, Moment mal, das ist ein Unternehmen, das analoge und digitale Lernangebote für Kinder entwickelt. Das ist so eine ganz eine liebevolle... Zeit. Bitte nochmal was?
Das war auch eine super coole Zeit, ja, dass du die gerade erwähnst.
Eine ganz wunderbare Website, auf die ich da gestoßen bin. Da wollte ich dich mal fragen, bevor wir dann wieder zurückkehren zur Pandemie und der Zeit, wo dann Mindblock entstanden ist. Was war das denn für ein Job? Das ist ja super süß, wie das klingt.
Ja, das war auch richtig cool. Es war so meine erste Begegnung mit einem Spielestudio so richtig. Und da war ich dann zuständig für das Sounddesign, habe da auch die Musik gemacht und die Animationen eben. Und ja, das war auch sehr, sehr schönes Produkt, was da entstanden ist. So ein kleines, süßes Mobile-Game, wo so ein bisschen der Wasserkreislauf erklärt wurde. Und quasi eine Ausmal-App, wo man aber auch ein bisschen Geschichte erzählt bekommt. Und je nachdem, was man dann halt ausgemalt hat vollständig, kann man dann auch Sterne freischalten und sowas. So kleine Icons und so Dinge. Also ganz, ganz süß gemacht. Und ja, das war so ein bisschen, da habe ich dann so Blut geleckt. wie cool halt Spieleentwicklung so offiziell halt auch ist. So im Studium war es ja viel hier mal und da was ausprobieren. Und dort war das dann plötzlich halt, ja, mal so ein richtiger Job.
Was hast du denn studiert vorher?
Da war ich an der HBK Saar in Saarbrücken.
Ah.
Und Media Art und Design hieß der Studiengang. Und das war zwar kein reiner Spielestudiengang, aber es gab auch Kurse dazu. Also man konnte auch immer mal irgendwie was wählen und auch gerade sein Hauptprojekt, das man immer so im Semester hatte, war man immer relativ frei, was man da macht und konnte sich auch selbst teilweise Projekte ausdenken und die dann vorschlagen. Und da ist es bei mir sehr oft dann irgendwie ein kleines Spiel geworden, das ich dann halt umgesetzt habe. Und das war ziemlich cool. Also es war auch sehr wie so ein großer Spielplatz im Prinzip, wo man einfach mal Sachen ausprobieren konnte.
Ja, ja.
Man muss aber auch der Mensch für sein. Das muss ich auch immer dazu sagen. An der HBK haben sich viele auch so ein bisschen verloren, weil die HBK auch oft nicht so die klaren Strukturen einem immer so vorgibt, sondern die muss man sich so selber auch suchen. Und wenn man gar nicht so richtig weiß, was man machen will, was einen interessiert, kann es halt auch sein, dass man sich in dieser Freiheit auch total verliert. Und bei mir zum Glück war es so, dass ich halt schon immer wusste, ja, so ein bisschen diese animierte Kurzfilmgeschichte oder halt Videospiel ist schon so mein Bereich, zu dem es mich immer irgendwie hingezogen hat.
Jetzt finde ich, wiegt auch noch mal viel mehr oder viel schwerer diese Empfehlung für Coraline. Mit dem Hintergrund jetzt zu wissen, dass du dieses Handwerk dahinter auch so wertschätzt, erscheint jetzt diese Filmempfehlung noch mal in einem ganz anderen Licht. Das ist ja spannend.
Ja, vielleicht schon, ja.
Ja. Nochmal zurück zu PG360, als du davon erzählt hast, schlich sich eine gewisse begeisternde Wärme in deine Stimme, was direkt zur Frage führt, warum überhaupt dieses Unternehmen verlassen. Es klingt, als hätte dir das wirklich Spaß gemacht.
Ja, es hat leider nicht geklappt mit der Vermarktung von der App. Also es war so, wir haben die fertig bekommen, die war auch richtig cool. Das ist super witzig gerade, dass das jetzt thematisiert wird, weil ich habe seit Jahren nicht mehr über Peachy geredet und gerade gestern habe ich die App nochmal auf meinem Handy entdeckt und habe sie nochmal aufgemacht.
Es kommt alles zusammen, Wahnsinn.
Und ja, habe auch so gedacht, ach, das war ja schon cute.
Ja.
Gerade gestern irgendwie nochmal so zwischen den ganzen Apps auf dem Handy entdeckt und nochmal aufgemacht. Ja, also sehr schade. Wir waren alle sehr traurig darüber. Aber PG360 gibt's ja, glaube ich, heute, soweit ich weiß, noch.
Ja, ja.
Nur die machen, glaube ich, keine Spieleproduktion mehr.
Ja, ja. Ja,
das wurde dann damals eingestellt, weil wir einfach den Vertrieb nicht hinbekommen haben. Also da hat man dann auch einfach gemerkt, es ist nicht unabhängig. Also egal, ob das Projekt jetzt super cool geworden ist und eine gewisse Qualität hat und auch ja, in dem Fall ja auch so, wie sagt man, so die psychologischen Hintergründe, war ja alles auch auf Kinder abgestimmt und wir hatten da auch jemand vom Fach mit im Team. Und das ist letztendlich dann alles leider relativ egal, wenn man das Marketing dann nicht gut genug hinbekommt und am Ende einfach niemand mitbekommt, dass diese App existiert. Und das ist dann halt sehr schade. Und das hat man dann da auf sehr schwere Weise gelernt, wie wichtig halt auch so der Bereich drumherum tatsächlich ist, außerhalb von dem Produkt.
Hat das bei dir Eindruck oder Spuren irgendwie hinterlassen, diese Feststellung eben jetzt mit dieser ersten wirklichen Berufserfahrung in der Welt der Spiele, sage ich mal, der Welt der Spieleentwicklung, festzustellen, egal wie gut dieses Produkt ist, es kann in Anführungszeichen nur am Marketing bereits scheitern, wenn man es den Menschen nicht vor die Augen setzen kann?
Ja, also man, ich glaube, das gehört so ein bisschen zu dem Erwachsenwerden, dass man halt immer mehr so Erfahrungen mitnimmt und dann halt lernt, wie die Welt halt funktioniert. Zur Studiumzeit hat man noch so ein bisschen diese naive Sicht gehabt, dass man einfach gesagt hat, ja, wenn es nur gut genug ist, dann geht das ab und es
Qualität
wird.
Qualität setzt sich durch.
Genau. Und die harte Wahrheit ist, glaube ich, vielleicht gibt's Ausnahmefälle, wo das tatsächlich so läuft. Aber ich glaube, so ein gewisses Glück braucht man halt dann trotzdem, dass es irgendwie gerade zur richtigen Zeit an die richtige Person kommt und dann irgendwie doch diesen Marketing-Schub einfach erreicht. Und wenn man am Ende einfach nur richtig coole Projekte auf seinem PC liegen hat, dann ja, kann man damit relativ wenig leider anfangen.
Jetzt klang das ja so, ne? Du hast schon, glaube ich, sogar selber gesagt, Blut geleckt bei diesem Job und gemerkt so, oh Moment mal, das gefällt mir richtig gut, was ich hier mache. Jetzt sollte man ja meinen, 2018 dann, als dieser Job dann geendet ist, dass du als nächstes versucht hättest, bei einem Spielestudio einzusteigen, ein klassischeres Unternehmen in der Welt der Spiele. Aber das findet sich zumindest von außen nicht in deinem Lebenslauf. Also so quasi als nächster Sprung dann irgendwo wirklich rein in die Spieleentwicklung. Warum?
Das stimmt. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen rumrecherchiert und geguckt, was gibt's da. Es war zu dem Zeitpunkt aber noch arg schwer für mich, mir vorzustellen, wie es da in dem Bereich weitergehen soll. Es gab halt auch nicht viele Spielestudios jetzt in nächster Nähe, die da irgendwie optional gewesen wären. Und die Grafikerin bei uns zum Beispiel von PG360, die ist dann bei einem Spielestudio tatsächlich gelandet, auch in Deutschland, aber weiter weg. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau den Ort. Und das fand ich auch sehr cool, dass sowas tatsächlich irgendwie geht. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann doch dazu entschieden, doch jetzt erst einmal irgendwie Mediengestalter zu werden und einfach einen, ich sag mal, normalen Job zu machen.
Ja.
Um da erstmal ein bisschen Berufserfahrung zu sammeln. Und genau, das war dann irgendwie in dem Moment einfach der die leichtere Entscheidung, kann man sagen.
Ja, ja.
Aber ich habe es trotzdem natürlich nie so ganz an den Nagel gehängt, die Idee.
Ja, ja, genau. Und apropos, das gab es denn schon zu dieser Zeit, also bevor auch die Pandemie dann begann, in der ja dann Mindlock The Apartment geboren wurde, Ideen von dir für eigene Spiele oder so ein Kram, die du auf einem Zettel oder wo auch immer schon mal notiert hattest und dachtest, eines Tages komme ich dahin? Oder war es tatsächlich so, dass die Pandemie passierte und wirklich, so stelle ich es mir vor, der Mond schien durchs Fenster auf deine Stirn und du dachtest dir, holy shit, ich habe eine Idee.
Es ist tatsächlich ganz witzig mit Mindlock, weil eigentlich ist das Projekt wieder auferstanden aus einem anderen Projekt, das gerade gestartet ist, was ich mit einem Kumpel zusammen machen wollte, das aber direkt nochmal eingestampft wurde.
Oh.
Mit dem bin ich auch nach wie vor befreundet. Der hat einen Podcast Fürchten lernen und der macht sehr viel im Horrorbereich. Und ich hatte auch bei dem mal tatsächlich eine Folge zu Mindlock, wo wir das auch nochmal aufgeschlüsselt hatten. Damals war es so, dass wir zusammen gesagt haben, ey komm, wir machen mal wieder irgendwie ein Projekt und machen so eine kleine animierte Kurzgeschichte zu einem.
In welchem Jahr sind wir da? Ganz kurz nur für die Einordnung.
Ich glaube, das war 2021,
aha, okay,
wenn ich mich nicht irre. Ja.
Ah ja.
Im Sommer.
Ja.
Und genau, dann haben wir gesagt, komm, wir machen mal zusammen so einen kleinen Kurzfilm irgendwie, mal wieder irgendwas, was man dann, keine Ahnung, am Ende halt auf YouTube stellt, einfach mal guckt, ob das cool ankommt bei Leuten. Eigentlich so ein kleines Hobby-Ding. Und dann ja, hat sich das irgendwie relativ schnell leider so ein bisschen verlaufen, weil er eben seinen Podcast hatte und da so viel Zeit reingesteckt hat. Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich fand ich die Designs, die ich dafür gemacht habe, ganz cool. Ich finde es jetzt schade, wenn daraus gar nichts passiert. Und dann habe ich diese genommen und habe damit halt die Anfänge von Mindlock gebastelt. Und daraus sind die dann tatsächlich entstanden, dass ich dann so einfach angefangen habe, so ein kleines creepy Apartment zu zeichnen, alles so ein bisschen dreckig. Und halt auch der Charakter, der war schon so, der sah noch nicht so ganz Colin-mäßig aus, aber
ja, ja,
ging schon so ein bisschen in die Richtung. Und das habe ich dann eben weiter ausdesignt alles und habe mir dann einfach da draußen eine eigene Story gesponnen.
Ja.
Und das war der Startschuss dafür tatsächlich. Ja. Also nichts, was jetzt irgendwie schon ewig in der Schublade lag oder so, sondern das ist dann aus dem Moment heraus entstanden.
Ich finde, Mindlock, The Apartment, es hängt so offensichtlich mit den Realitäten der Lockdowns zusammen, ne? Dass man in diesen Apartments rumsitzt, man kommt nicht mehr raus, man wird gezwungen, mit sich selbst sich auseinanderzusetzen. Ich muss jetzt mal ganz naiv fragen, ist es denn tatsächlich so, dass diese Erfahrung während des Lockdowns, wenn ich jetzt auch höre, dass diese ursprüngliche Animationsfilm-Idee ja auch in dieser Zeit entstand, hat das denn wirklich mit diesen Erfahrungen und Eindrücken aus dieser Zeit zu tun? Oder ist das jetzt einfach wirklich nur ein Zufall, dass das jetzt eine Idee war zu einem Szenario, sage ich mal, in dem man das eigene Wohnungchen nicht mehr verlassen kann?
Ich würde sagen, der große Kernpunkt der Story von Mindlock ist ja das mit sich selbst auseinandersetzen.
Ja.
Und genau dieser Punkt, der kam schon sehr stark auch aus dieser Corona-Pandemie, wo man auch ganz arg gemerkt hat, so dadurch, dass man jetzt gezwungen ist, jeden Tag nicht rauszugehen und tatsächlich zu Hause zu sitzen, dass man auch völlig andere Gedanken hat und anders über die Welt nachdenkt und auch mal ein bisschen über sein eigenes Leben philosophiert. Das war dann schon so ein Punkt, der ja auch sehr übergegriffen hat dann in meine Geschichte, den ich dann da auch so ein bisschen zum Kern gemacht habe, wo ich mir überlegt habe, ich hätte gerne eine Geschichte, wo, also ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Grundproblem bei uns Menschen, die halt sehr oft in diesen Routinen feststecken, dass wir da ja oft gar nicht so rauskommen und nie so diesen Punkt erreichen, wo man sich mal fragt, bin ich eigentlich glücklich mit all dem, wie es ist? Möchte ich irgendwas verändern oder nicht? Ist das alles okay so? Diese Frage stellt man sich halt oft gar nicht. Und da habe ich dann in dem Moment gedacht, das wäre eigentlich eine super geile Story, wenn ich diesen Punkt so ein bisschen erzwingen würde, indem die Haustür verschwindet. Mhm. Dass man halt durch einfach so eine äußere Situation einfach genau dazu gezwungen wird, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, was jetzt halt nicht die Corona-Pandemie ist, sondern in meiner Geschichte einfach was, das haben wir ja, Übersinnliches irgendwie, was da kurz passiert.
Darf ich fragen eigentlich, warum nicht die Corona-Pandemie selbst konkret in diesem Spiel nennen? Ich meine, das könnte man ja auch machen, aber das ist ganz faszinierend zu sehen. Es gibt noch einige andere Spiele, auch viele Horrorspiele, die in dieser Zeit entstanden sind und die alle über diese Pandemie metaphorisch sprechen. Die sagen, ne, jetzt wie in deinem Fall, die Tür ist verschwunden oder in einem Apartment-Gebäude sind plötzlich Monster unterwegs, man kann nicht mehr raus. Es werden Metaphern gesucht für dieses konkrete Ereignis, das ja diese Menschen ursprünglich auch zu diesen Spielen inspiriert hat. Warum hast du gesagt, ich bleibe auch bei der Metapher?
Ganz kurz Rückfrage, das finde ich nämlich gerade ganz spannend. Würdest du sagen, es sind viele Spiele in der Form zu der Zeit entstanden, wo Leute zu Hause eingesperrt sind und so ein bisschen diese Corona-Zeit quasi verarbeiten?
Also ich habe das Eindruck, vor allem, also ich habe so ein ganz großes Herz für so Mini-Horror-Indie-Spielchen, so auch entwickelt von einer Person, die sich da hinsetzt und irgendwas macht. Und da sind mir ein paar Titel begegnet, eine Handvoll, die mir so aus dem Bauch heraus einfallen, die genau dieses Thema nehmen. Und die auch, wie in Interviews dann heißt, entstanden sind in dieser Zeit. Aber niemand von diesen Künstlerinnen und Künstlern sagt, in meinem Spiel ist Corona oder auch nur eine Pandemie der Grund dafür, dass die Menschen in den Apartments sitzen. Und ich frage mich, hat das was mit Immersion zu tun, dass man sagt, okay, ich will den Leuten jetzt nicht auch noch in einem Spiel wieder von Corona erzählen? Oder ist das zu ernst? Andererseits, eine verschwundene Tür, klaustrophobischer geht's ja eigentlich gar nicht mehr. Das ist ja auch ziemlich ernst. Deswegen bin ich so neugierig zu erfahren, warum lässt man als Künstler oder als Entwickler oder beides das dann raus?
Ich glaube, in meinem Fall ist es auf jeden Fall so, ich bin halt ein Freund von so Fantasy-Stories und ich mag es, wenn es irgendwie so was Übernatürliches mit drin gibt, was da passiert. Das macht es auch irgendwie so ein bisschen universeller, unabhängiger. Ja. Also auch wenn man das Spiel dann 10 Jahre später spielt und Corona vielleicht ein bisschen her ist und sich manche Leute gar nicht mehr so ganz daran erinnern oder auch vielleicht junges Publikum, das selbst gar nicht so sehr erfahren hat, dann ist dieses Spiel trotzdem allgegenwärtig verständlich bei dem, was passiert. Und wenn man direkt Corona da drin thematisiert, dann, ich glaube, das wird auch komplizierter mit dem ganzen geschichtlichen Umgang mit dem Thema. Und man erwartet vielleicht auch so ein bisschen bei einem Spiel, das von Corona handelt, dass da das ganze Corona-Thema mehr auseinandergenommen wird und von allen Seiten vielleicht auch das Ganze aufgreift. Also es verlässt dann auch so ein bisschen diese Situation, um die es mir eigentlich geht.
Verstehe, ja, das verstehe ich gut. Auch nochmal da gefragt, was war eigentlich, als du dann vor Augen hattest, okay, da wird jetzt ein Spiel draus, die Idee von Mindlock? Also stand dahinter die Idee zu sagen, okay, ich mache jetzt mal ein Spiel, das irgendetwas Konkretes als Botschaft vermitteln soll, so Thema, es lohnt sich mit sich selbst sich auseinanderzusetzen oder wenn man als Mensch lange für sich alleine ist, kommen Gedanken in einem hoch und hier oder hiervon erzählt dieses Spiel oder geht es gar nicht so tief? Also was war die Idee, was du mit diesem Spiel eigentlich machen wolltest? Weil du könntest ja auch genauso gut sagen, das ist ja auch eine genauso gute Antwort, das war vor allem so ein künstlerisches Experiment, begann eigentlich als Kurzfilmentwurf und wurde aber dann zu diesem Spiel, weil du diese Welt so cool fandest, die du selbst gemacht hast.
Ich mag es generell immer sehr gerne bei Spielen, die das bei mir halt auch schaffen, die sowas hinterlassen. Ich bin fertig mit dem Spiel und trotzdem denke ich noch ein paar Tage lang drüber nach. Also wenn man selbst sowas schafft, das war für mich schon so auch der Wille irgendwie.
Ja, ja.
Und das ist auch so super cool, dass ich das von so vielen Leuten höre, dass ich genau das erreicht habe, dass man dann auch nach dem Spiel trotzdem noch so ein paar Tage oder sogar Wochen vielleicht das noch so im Hinterkopf hat und das irgendwie was bei einem ausgelöst hat und nicht einfach beendet und Spiel ist vorbei und man denkt nicht mehr drüber nach. So, ich sag mal, das ist ja der Standard bei allen Spielen. Wie ich es auch persönlich jetzt kenne. Aber es gibt halt doch immer so ein paar einzelne Games, die halt doch irgendwie sowas in mir auslösen, dass ich hinterher dann doch sage, oh krass, das hat irgendwo was verändert. Und das finde ich immer, das hat immer eine sehr hohe Wertigkeit. Und das war natürlich auch ein hohes Ziel, sich sowas zu setzen, aber wollte ich irgendwie schaffen.
Ja. Wie viel zieht denn dann jetzt dieses Spiel aus deinen persönlichen Erfahrungswelten? Weil das ist ja wirklich hochspannend. Zum einen hast du jetzt die Möglichkeit, mit so einem Spiel eigene Erfahrungen zu verarbeiten, eigene Geschichten zu erzählen, die du gemacht hast. Und das ja auch, wie gesagt, inmitten einer Zeit, wo man ohnehin gezwungen ist, sich persönlich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Wir sind ja noch mitten in der Pandemie. Oder spielt da auch der Gedanke mit rein, okay, ich will also ein Spiel machen, das die Leute zum Nachdenken bringt. Es darf gar nicht zu autobiografisch werden, weil sonst die Leute gar nicht mehr nachvollziehen können, was hier eigentlich los ist. Weißt du, was ich meine? Also es darf nicht zu sehr dann in dem Fall den Macher selbst in den Mittelpunkt stellen, weil dann die Erfahrungen nicht mehr so übertragbar sind.
Ja, also natürlich ist jetzt die Geschichte von Colin schon so eine individuelle Geschichte, die jetzt nicht in jedem Bereich auf jeden 1:1 so übertragbar ist. Es ist natürlich auch klar, also auch so die schweren Familienverhältnisse, die dort bestehen und so, da ist auch sehr viel Fiktives mit drin. Mhm. Aber ich bin da so ein bisschen auch wie so ein Schwamm, der alles aufzieht. Mhm. Wenn ich selber Serien oder Filme gucke, mit Freunden spreche, mit Leuten aus der Familie spreche, Selbsterfahrungen mache. Es ist halt so ein Sammelsurium geworden, kann man sagen, von vielen Dingen, die halt so schon irgendwie mal existiert haben um mich herum. Mhm. Und klar ist es auch, also man könnte natürlich jetzt komplett autobiografisch daran gehen. Das war aber auch gar nicht mein Vorhaben jetzt eigentlich. Ja. Ich wollte vor allem einfach eine Geschichte erzählen, die halt universell gut funktioniert und die halt viele Themen vielleicht drin hat, die Leute auf sich beziehen können und die vielleicht für viele Menschen funktionieren. Und hab da halt so die besten Facetten irgendwie versucht zusammenzubauen, dass das Ganze dann irgendwie abgerundet klappt und in sich
aber
funktioniert.
Aber würdest du schon sagen, so dass deine persönlichen Erfahrungen, auch Perspektiven, so ein wichtiger Filter für das war, was im Spiel dann tatsächlich auch landet? Oder war eher der Schwamm das, was in erster Reihe stand?
Nee, ich würde, also wie du es gerade ganz schön beschreibst, so ein gewisser Filter von mir ist dann natürlich dann auch nochmal drüber gelaufen. Ich glaube, am besten als Autor kann man halt tatsächlich auch über Dinge erzählen, die man halt schon auch irgendwie so gefühlt hat.
Ja.
Und die kann man dann irgendwie auch am schlüssigsten, glaube ich, wiedergeben. Und man merkt ja auch, glaube ich, ganz arg so im musikalischen Bereich, dass so ein bisschen so Punkrock überall auch drinsteckt und in manchen Facetten so hochkommt. So, ich bin eigentlich so gegen die Gesellschaft und so Dinge und finde alles blöd, wie jeder erwartet, wie alles zu sein hat. Und das hat für mich halt auch einen gewissen Hintergrund. Ich habe auch ein paar Jahre in einer Punkband gespielt.
Ja.
Ich würde sagen, ich sehe viele Dinge auch nochmal erwachsener als früher, aber Colin hat schon noch so ein bisschen meine damalige Ansicht in manchen Dingen auf die Welt. Das ist dann, also mir ist es vor allem halt wichtig, dass es so ein bisschen echt wirkt. Also es muss nicht mal sein, dass es jetzt in allen Facetten so meine persönliche jetzige Sicht auf die Welt darstellt, aber dass es in sich halt irgendwie Sinn ergibt und man sagt, ja, das ist realistisch und fühlt sich menschlich an.
Ja, du, das ist ganz schön, das führt jetzt auch zu keiner Frage, aber ich musste da so breit schmunzeln, ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe entdeckt, während der Entwicklung hast du so ein mini kleines Devlog geführt und auf Steam, in den Steam-Updates zu dem Spiel geteilt, dass man da so ein bisschen hinter die Kulissen blicken konnte, der Arbeit an dem Spiel und mit Bildern und allem, richtig schön gemacht. Und da erzählst du in einem der Updates auch, schreibst du, dass du eigentlich, ja genau wie du gesagt hast, aus der Richtung des Punks kommst, die eigene Band dort mitgespielt, auch privat die Musik gerne hörst und dann aber feststellen musstest, dass du während der Entwicklung plötzlich damit begonnen hast, Jazz zu hören. Und das fand ich so toll. Wie gesagt, das führt zu keiner Frage, aber das ist ja super cool.
Ja, das ist faszinierend. Also ich mache mir auch sehr gerne ein bisschen Lo-Fi und so im Hintergrund an,
geil,
weil ich einfach finde, dass das ich kann da viel besser arbeiten jetzt als bei Punk.
Ja. Ja.
Obwohl ich die Musik jetzt lieber Punk jetzt beim Autofahren oder sowas höre.
Ja.
Auch leider nicht mehr so ganz so viel wie früher so in so im Alltag. Aber ich glaube, die meiste Zeit nimmt jetzt tatsächlich Lo-Fi und sowas ein, weil die Arbeitszeit einfach die maximale Musikzeit ist.
Jetzt muss ich mal ganz kurz mit dir auf ein Nebengleis gehen, nur ganz kurz, aber wann warst du zuletzt in Hamburg?
Oh, vor 2-3 Jahren.
Sehr gut, okay, das heißt, du bist in Grundzügen mit dieser Stadt vertraut. Ich möchte dir eine Empfehlung aussprechen, für die du jetzt quasi bereit bist, nachdem du den Jazz für dich gefunden hast. Es gibt hier, wo ich wohne, in der Ecke, in Eimsbüttel, einen ganz berühmten und bekannten Jazzkeller. Und das ist ein Laden, den ich dir wirklich ans Herz legen möchte. Da ist jeden Abend Programm, das Birdland, so heißt das. Und dort gibt es eine kleine Mini-Bühne und auf der spielt jeden Abend eine Band. Es gibt auch Impro-Abende, wo Musiker und Musikerinnen, die im Publikum anwesend sind, einfach auf die Bühne hoch können, ein Instrument greifen und losspielen. Das ist Jazz, auch ein bisschen Blues manchmal und drumherum eine super entspannte Kellerbar-Atmosphäre. Richtig nette Leute. Es ist so toll, da zu sein. Kleine Empfehlung am Rande für dich. Wenn du mal in Hamburg bist und da Muße für hast, das ist der Laden.
Cool, ich habe es mir direkt notiert.
Fantastisch, sehr gut, ja. Toll. Ja,
sehr schön.
zurück zu dem zum Mindlock-Spiel. Ich will noch mal ganz kurz auf diesen Moment hin oder vielleicht die Phase sogar.
Ein Moment gerade mal kurz. Ja. Wo wir gerade beim Thema Musik sind, da möchte ich ganz kurz noch was zu ergänzen. Ganz kurz zu Birdland. Also ich weiß nicht, wenn das wirklich eine Jazzbar ist, ob ich dort ich bin kein Jazzmusiker. Also wenn ich selber
Nein,
Musik
um
mache,
Gottes Willen. Du kannst da als Zuhörer hin.
Okay. Es ist nicht so eine offene Bühne, wo man dann einfach was jammen kann oder so.
Nein, kann, aber du musst nicht, um Gottes Willen. Ich spiele persönlich zwar Gitarre, aber nicht auf diesem Niveau. Ich gehe da zivil hin. Ich gehe da einfach nur hin, trinke mein Jever-Fun und gucke dazu. Also das ist erlaubt, das ist möglich.
Ja, cool, weil anhören sehr, sehr gerne.
Ja, um Gottes Willen.
Als Jazzmusiker möchte ich mich nicht benennen.
Nein, aber, um Gottes Willen, nein. Also ich auch nicht, um Gottes Willen. Aber so hin, wunderbar, toller Laden. Genau, also, okay. Ja,
Empfehlung. Und noch eine kleine Ergänzung auch zum Mindlock mit der Musik, was ich auch nochmal super schön fand. Ich habe, wie gesagt, damals mit der Band ja auch viel mehr Musik gemacht und das ist so ein bisschen in den Hintergrund leider geflossen jetzt. Ich habe mich ja dann doch sehr auf die Spieleentwicklung jetzt fokussiert. Gerade als Soloentwickler kann man dann auch nicht mehr so arg viele Hobbys nebenher noch machen. Aber es war auch mega schön, dass ich dann nochmal den Mindlock-Song, also diesen Soundtrack machen durfte, nochmal was schreiben durfte. Hab's ja dann mit meiner Frau auch zusammen eingesungen.
Ja.
Und war dann auch nochmal so ein richtig schöner Moment, dass man dann hier und da doch irgendwie so Dinge und Erfahrungen aus dem Leben nochmal einbringen konnte, wo man sagt, ach, da hätte ich nochmal Lust.
Ja, richtig schön. Du hast schon gesagt, wie die Motive und auch die Geschichte und so wesentliche Eigenschaften dieser Erzählung in dem Spiel gelandet sind, eben so ein Mischmasch aus persönlicher Erfahrung und dann der Schwamm. Wie sieht es denn mit so spielmechanischem Kram aus? Also mit anderen Worten, hast du in der Zeit auch ganz bewusst mal in Spiele reingespielt und reingeschaut, die vielleicht ähnliche Themen verhandeln, die vielleicht an ähnlichen Orten spielen, also in so einer Wohnung, an irgendeinem geschlossenen Raum, um dich inspirieren zu lassen? Oder hast du da, wenn es so um die Struktur des Spiels ging, auch einfach auf das Gefühl zurückgegriffen, wie es wohl richtig sein könnte?
Das ist jetzt tatsächlich eine schwierige Frage, weil es doch jetzt schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, dieser Moment, als ich damit angefangen habe.
4 Jahre jetzt schon, ne? 5, 4 Jahre, krass.
Ja, das ist schon wirklich verrückt. Ich kann gar nicht mehr so klar sagen, was ich in dem Moment dann so zur Inspiration gemacht habe, ob ich dann wirklich nach Sachen gesucht habe oder ob das mehr so automatisiert einfach passiert ist alles.
Ja, ja.
Fällt mir gerade schwer, die Frage zu beantworten. Aber ich glaube, wenn ich es einfach jetzt damit vergleiche, wie ich jetzt gerade arbeite mit dem neuen Projekt, ich gucke schon so ein bisschen nach vergleichbaren Sachen und guck mal, wie haben die das denn gemacht und schaue mich so ein kleines bisschen auch um. Spannend. Also ich glaube, dass es damals dann auch so war.
Ja, auch eine Sache, die mir auf der Zunge brennt, unbedingt muss ich jetzt mal fragen, das Spiel ist ja klar, ist ein Point-and-Click-Adventure geworden. Ja. War das von Anfang an klar, das wird die Form sein, in der du es präsentieren wirst? Weil ich meine, jetzt, wo man das dann so sieht und spielt, denkt man sich, ja klar ist das ein Point-and-Click-Adventure. Es passt perfekt zu der Art von Spiel, zu dem, was erzählt wird, wundervoll. Aber war das von Anfang an klar?
Der Hintergrund, warum ich im Point-and-Click-Genre gelandet bin, ist tatsächlich nicht mal, dass das Point-and-Click-Genre so mein absolutes Lieblingsgenre ist. Ich hab's sehr gerne, aber tatsächlich bin ich einfach kein Programmierer. Und für Point-and-Click gab's halt diese sehr einfache Engine, Vision Air Studio.
Ja.
Die habe ich im Studium schon so ein bisschen kennengelernt. Damit wurden ja auch die Daedalic-Sachen gebaut, größtenteils. Und das Tool hat halt einfach super gut funktioniert und damit kam ich super klar. Mittlerweile kenne ich so jedes Detail von der Engine und weiß, was ich wo wie kriege und muss halt nicht mal coden können dafür. Und das war am Ende dann halt auch so der ausschlaggebende Punkt, warum ich gesagt habe, okay, das Tool nutze ich jetzt. Da ich auch jemand bin, der einfach schon immer eigentlich gerne Stories erzählt in irgendeiner Form, dafür sind Point-and-Clicks natürlich auch großartig. Also wenn man dann den Fokus auf Story legt, da bin ich dort auf jeden Fall nicht falsch. Und ja, hat sich auch gezeigt, dass das gut miteinander funktioniert.
Ja, von Point-and-Click-Adventures sagt man ja gerne, das ist so ein bisschen als Genre selbst Kassengift. Das ist so ein Genre, das spielt angeblich keiner mehr. Ich teile diese Einschätzung nicht. Aber ne, das sagen Leute aus der Branche, die das wahrscheinlich auch irgendwie alles besser wissen, die sagen, ja, das spielt keiner mehr, das ist tot, da passiert nichts mehr, das ist unsexy für viele Spielerinnen und Spieler. War das ein Feedback, das dir auch begegnet ist, als du, wenn ich das richtig gesehen habe, so um 2022 herum zum Beispiel auf der Gamescom nach Publishern gesucht hast? War das etwas, was dir gespiegelt wurde, wo Leute sagten, du, geile Idee, cooler Typ, aber Point-and-Click-Adventure, weiß ich nicht.
Also es wurde nie so gesagt oder so offen kommuniziert, dass das Point-and-Click, das Genre jetzt so kritisiert wurde, aber man wusste das natürlich schon selbst. Also dass das eine gewisse, muss man sagen, eine Attraktivität hatte vor ein paar Jahrzehnten und heute halt nicht mehr so. Das merkt man einfach halt oft auf dem Markt auch und da entsteht ja relativ wenig in dieser Nische. Aber das hat mich nicht aufgehalten. Also mir ging es ja auch gar nicht darum, ich mache jetzt ein erfolgreiches Spiel.
Ja.
Das habe ich mir gar nicht als Ziel gesetzt, sondern ich hatte halt einfach Lust, mal wieder was zu machen. Und da hat sich halt dann dieses Kurzfilmprojekt aufgelöst. Da habe ich gedacht, komm, du machst jetzt trotzdem irgendwas draus alleine. Und dann habe ich halt ein Spiel daraus angefangen. Und dann wurde das größer. Ich hatte ultra Spaß daran. Ich habe einen Publisher gefunden und dann hat das ja irgendwie doch funktioniert. Und das ist auch das Verwunderliche, dass es halt ja doch irgendwie beweist, dass dieses Genre nicht tot ist. Also was das für ein positives Feedback auch von Leuten erzeugt, die das Genre eigentlich gar nicht mögen, das ist schon unglaublich.
Kannst du mal erzählen, wie das denn war mit dieser Publisher-Suche? Du bist ja letztendlich dann gelandet bei United Soft Media, USM. War das eine lange Suche oder waren sie die ersten Leute, die quasi direkt am Eingang der Veranstaltung dich gesehen haben und gesagt haben, du, hier ist der Koffer, los geht's?
Es hat seine paar Monate, glaube ich, schon gedauert. Ich habe viele Publisher angeschrieben. Ich war auch auf der Gamescom unterwegs und bin da so ein bisschen von Stand zu Stand gegangen. Und beides hat tatsächlich funktioniert. Oh. Also ich hatte dann die Möglichkeit bei zwei Publishern und habe mich dann für United Soft Media entschieden tatsächlich. Mhm.
Darf ich fragen, warum für United Soft Media entschieden? Ich habe mal in deren Portfolio geschaut. Tatsächlich kannte ich die schon von einem anderen Podcast, den ich mal aufgenommen hatte. Die haben nämlich in der Vergangenheit vor allem rausgebracht TKKG und drei Fragezeichen-Spiele und dann noch eine Catan Universe Edition. Das sind so Spiele, die sind trotz dieser großen Lizenzen, also ja vor allem drei Fragezeichen und TKKG, eher so Nischenproduktionen gewesen. Manche von denen auch mit umstrittenen Feedback der Spielerinnen und Spieler, wenn man sich so durch die Rezensionen liest. Warum United Soft Media?
Ich habe mich dort wirklich super aufgehoben gefühlt und also in den Gesprächen hatte ich einfach so menschlich ein sehr großes Interesse gefühlt und cool. Also eine Begeisterung, die mich einfach da mitgenommen hat. Die wollten wissen, was ich mir dabei gedacht habe, als ich dann die Geschichte jetzt im Detail vorgestellt hatte in den Gesprächen und die waren sofort so mit dabei und also es war halt schon fast wie so ein Gespräch zwischen Kollegen und da habe ich dann auch gedacht, also ich mache ja diese ganze Entwicklung, weil mir das Spaß machen soll, weil ich halt diese Produktion liebe. Mhm. Und das waren einfach so die perfekten Partner dafür, dass man dann einfach coole, motivierte Gespräche darüber auch hat. Und das hatte ich halt von Tag 1 ab gefühlt und so war es dann am Ende auch. Also die Zusammenarbeit war wirklich cool. Und wir haben dann immer von Monat zu Monat quasi gearbeitet. Ich habe dann immer geupdatet, was ich gerade erledigt habe und was ich jetzt für den nächsten Monat plane. Da gab es dann immer so die Abnahmetermine. Und da kamen auch immer viele, viele coole Ideen, auch manchmal von der Seite noch dazu, wo dann der eine das eher so gesehen hat und der andere es eher so gesehen hat. Dann haben die beiden immer auch so ein bisschen darauf geachtet, dass die Symboliken so funktionieren, wo ich auch selber gesagt habe, ich finde die Stelle gerade nicht so rund, woran hängt das denn? Und wenn man dann einfach Leute hat, die da selber mit so einer Begeisterung reingehen, das ist halt super. Also das hat dem Projekt auf jeden Fall nur Gutes getan.
Mhm. Aber ist das nicht auch irgendwie komisch? Dann so stelle ich mir das zumindest vor, wenn man jetzt zumindest schon eine Zeit lang zu diesem Zeitpunkt selber an dieser Idee arbeitet. Und wie gesagt, wir haben schon festgehalten, Schwamm, da sind auch viele Einflüsse und Gedanken reingegangen, die nichts mit dir persönlich zu tun haben. Aber nichtsdestotrotz, es wurde ja geboren aus einem sehr persönlichen Moment heraus, dieser Kurzfilmwunsch und Versuch. Dann eben, man sitzt selber jetzt in dieser Bude rum und macht sich Gedanken. Dass jetzt dann ein paar Monate oder auch Jahre dann später andere Menschen jetzt beginnen, mit an diesem Projekt zu arbeiten, Input zu geben, von der Musik bis hin eben, wie du gesagt hast, zu den Symboliken. Ist das nicht auch komisch? So ein Gefühl von, okay, ich weiß nicht, fällt gerade kein besserer Vergleich ein, als mein Kind geht jetzt zur Schule und ich habe nicht mehr komplette Kontrolle darüber, was da jetzt hier mit diesem Kind passiert. War das nicht so für dich?
Nee, tatsächlich gar nicht, zum Glück.
Ah, ja.
Also es war schon irgendwie von vornherein immer klar, ich habe bei Mindvlog den Hut auf und ich bin da derjenige, der das Ganze schreibt und der da sozusagen die Entscheidungen letztendlich trifft. Die haben natürlich schon ihr Veto auch bei Sachen einlegen können, aber dazu kam es tatsächlich nie. Also es war schon immer so, dass es eigentlich so ein Miteinander war und ich war auch eigentlich offen genug, dass ich dann für andere Ideen auch offen war, wenn die halt gut waren. Und mir ging es da schon darum, das Projekt einfach möglichst qualitativ gut zu bekommen. Und ja, ich war da eigentlich im Gegenteil, also sehr dankbar wirklich drum, ab und zu dann auch mal eine Meinung zu Sachen zu haben, wo ich dann selber das Gefühl hatte, ach, das ist noch nicht so 100% rund an der Stelle. Deswegen, das war eine sehr tolle Zusammenarbeit.
Du hast jetzt spannenderweise gesagt, das war eine Idee und ein Spiel, das du vor allem auch gemacht hast, um den Spaß daran zu haben, weil du das mal ausprobieren wolltest, auch vielleicht sogar den eigenen Horizont erweitern, was so die technischen Anforderungen angeht, die du da reinstecken musst. Wann war denn so in der Entwicklung ein Punkt erreicht, dass du merktest, Moment mal, ich glaube, das könnte mehr werden als nur so ein, okay, ich habe Spaß dabei, Projekt, also nur in Anführungszeichen, sondern auch ein Spiel, das vielleicht sogar kleinere Wellen schlagen könnte, dass vielleicht tatsächlich im Markt seine Leute finden. Gab es da so einen Moment, wo du so drauf geguckt hast und gedacht hast, holy shit, das werden Leute wirklich auch spielen?
Erst ganz am Ende tatsächlich. Also wirklich bis zum Ende wusste ich überhaupt nicht, geht das jetzt einfach unter auf Steam und es gibt so viele Titel, die da tagtäglich rauskommen. Das wäre eigentlich sogar das Wahrscheinlichere, dass ich halt mein Spiel gemacht habe und das war's halt, das hat halt nicht geklappt. Und darauf war ich eigentlich auch so ein bisschen auch innerlich vorbereitet, dass das passieren kann. Und die Demo kam ja relativ kurz vor Release raus, ich glaube gerade so einen Monat oder zwei vorne dran. Und da hat ja dann plötzlich Kronk das Ganze angespielt.
Ja.
Und da habe ich gemerkt, oha, das ist jetzt ein krasser Punkt. Da werden gerade Leute für begeistert. Und das war dann, glaube ich, so der erste Punkt, wo ich so ein bisschen erschrocken bin und der dann was geändert hat. Und
ja, abgefahren.
Genau, ab Release hat ja dann auch Jasmin Gnu das Ganze dann nochmal gespielt vor einem großen Publikum. Und dann ging es halt so langsam los. Dann gab es Berichte darüber, sind irgendwie tagtäglich gefühlt reingekommen und so Sachen halt. Also es, ich finde es immer noch unglaublich faszinierend. Der Publisher hat auf Discord so einen Channel eingerichtet, wo einfach getrackt wird, wer das Ganze im Netz gespielt hat. Mhm. Und es wird dann da reingepostet, also der Link zu dem Twitch-Stream oder zu YouTube. Und das Ding wächst und wächst und wächst und da kommen halt tagtäglich einfach Links rein und halt Zeit-Release. Und du kannst da halt 20 Minuten lang nach oben scrollen und kommst nicht an. Und
das Wahnsinn.
Also unfassbar. Ich hätte es niemals erwartet. Also, aber darum ging es auch nie. Also während der ganzen Entwicklung hatte ich eigentlich schon mein Ziel erreicht. Ich wollte Spieleentwickler sein.
Ja.
Und so um diesen Zustand ging es mir immer. Das war so der Traum. Nicht ein erfolgreiches Spiel zu haben, sondern Spieleentwickler zu sein.
Ja.
Und genau, das ist halt so der Punkt, wo ich jetzt auch so mega froh bin, dass ich das wieder bin, weil 2025 war so ein bisschen ein ausgesetztes Jahr, da waren dann viele Einreichungen und ich musste erst nochmal jetzt gucken mit Finanzierungen vorbereiten, vieles muss organisiert werden und so und jetzt habe ich dieses Jahr überstanden und jetzt bin ich wieder in der Entwicklung tätig und wieder genau da, wo ich sein wollte.
Ich wollte gerade sagen, wir hatten ja ganz vorhin in unserem Gespräch diesen Punkt mal kurz angerissen, dass viele Menschen sich eigentlich kaum Zeit nehmen, in ihren Routinen die Frage zu stellen, okay, ist es das, was ich hier gerade alles mache, genau das, was ich auch möchte? Es klingt so, als wärst du jetzt wieder auch an diesem Punkt angekommen, dass du sagst, ja, ich mache das, was ich eigentlich machen möchte.
Ja, ich merke das schon ziemlich krass. Also 25 hatte auch viele anstrengende Momente, also generell es ist natürlich nicht einfach immer nur die Spieleentwicklung und das ist dann der Alltag, sondern gerade als Selbstständiger gehört natürlich auch immer viel Bürokratie dazu und dann Phasen, wo man irgendwie wieder finanziell vielleicht gucken muss. Und also 25 war auch teilweise ein bisschen Gekämpfe und jetzt bin ich aber froh, dass ich weitermachen kann und nochmal als Spieleentwickler einfach tätig bin.
Kannst du denn uns verraten, wohin denn die Zukunft deines Schaffens so geht? Wie sage ich das denn? Womöglich weiß ich mehr als das Publikum, aber ich weiß auch, dass ich nicht alles teilen darf. Das ist so passiert im Zuge der Juryarbeit. Ja, genau. Und deswegen, ich stelle mich jetzt mal doof und frage dich, ich gebe dir das in deine Hand, wie viel du teilen möchtest mit der Welt. Wohin geht denn die Reise? Weil die Frage liegt ja wirklich auf der Hand. Im November, wie gesagt, 2024, um Gottes Willen, Mindlock, der Apartment erschienen, das Jahr 2025, du hast es beschrieben, ein Jahr der Einreichung, aber auch das, okay, jetzt mal durchhalten und gucken, dass das Jahr vorbei geht. Jetzt sind wir im neuen Jahr. Wie geht's weiter?
Ich denke, ich kann das auch hier im Podcast ruhig erzählen, weil ich habe es ja eingereicht und hätte es das beste Konzept gewonnen, dann wäre es ja jetzt auch eh alles öffentlich.
Ja, stimmt.
Deswegen, damit hätte man ja vielleicht eh auch rechnen können, dass das nicht geheim bleibt. Und ich mache tatsächlich eine Fortsetzung zu dem Spiel und das Ganze wird anders als der erste Teil auf einer einsamen Insel spielen. Wir haben auch einen neuen Hauptcharakter und es wird eine neue eigene Geschichte für sich selbst abgeschlossen sein und hat aber Bezüge zum ersten Teil. Also die Welt wird ein bisschen weiter ausgearbeitet. Man bekommt ein paar Details vielleicht aus den Hintergründen mit. Das ist so die Kernidee von dem Ganzen. Mhm.
Schwingen da auch Sorgen und Ängste mit? Ich meine, ich habe noch nie in meinem Leben ein Spiel entwickelt und rausgebracht, geschweige denn eine Fortsetzung, aber man kennt das ja auch so als Spieler, man spielt einen ersten Teil und denkt sich, wow, okay, ich wusste nicht, dass ich das brauche in meinem Leben, ich habe es bekommen, großartig und jetzt kommt Teil 2. Menschen, also auch wenn der nicht so heißt, aber eine Art Fortsetzung in dieser Welt, Menschen haben plötzlich eine Erwartungshaltung, haben vielleicht sogar konkrete Vorstellungen, die im schlimmsten Fall nicht mal zueinander passen. Wie geht man jetzt damit um? Also mit anderen Worten, wie machst du das jetzt? Wie konzipierst du das?
Ja, das ist wirklich verrückt, was du gerade ansprichst, weil das sind auch ganz neue Gefühle gerade für mich, die auch so ein bisschen meine Sicht auf die Welt auch wieder ein bisschen erweitern und verändern. Hab mir da nie Gedanken zu gemacht und jetzt zum ersten Mal verstehe ich so ein bisschen dieses Gefühl von Autoren, die einen erfolgreichen ersten Teil hatten und die dann eine Fortsetzung machen, was das bedeutet und was vielleicht Leute auch erwarten oder keine Ahnung, was das halt für Hürden mit sich bringt, wenn, also es kann ja sein, dass manche dann sagen, oh, das hat nicht mehr die Essenz vom ersten Teil oder es geht zu sehr andere Wege. Andere sagen vielleicht, es geht zu sehr die gleichen Wege, es ist ja nur ein Abklatsch. Und man muss sich, glaube ich, darauf einstellen, dass man es nicht allen recht machen kann, wahrscheinlich. ich möchte mich einfach darauf beziehen, wie ich es beim ersten Teil gemacht habe. Dass ich einfach die Geschichte vor mir sehe, ich möchte Spaß daran haben, ich möchte was Cooles machen und ganz unabhängig von all diesen Gefühlen nach außen hin, die jetzt so ganz neu dazukommen, möchte ich mich da eigentlich ein bisschen abschirmen und einfach so nicht den Kern verlieren. Also nichts versuchen, irgendwie jetzt Dinge zu verändern, um sie zu verändern oder irgendwie zu sehr Rücksicht zu nehmen, auf was könnten später die Leute sagen, sondern wirklich wie beim ersten Teil, wo ich ja auch nicht vorhatte, ich mache jetzt ein erfolgreiches Spiel, so einfach was zu machen, wo ich selber sage, ja, das finde ich cool.
Ich bin so gespannt. Ich freue mich da ganz doll drauf, wenn das denn erschienen ist. Ich habe mit großem Genuss dieses Mindlock The Apartment gespielt und bin wirklich gespannt, wie diese Welt fortgesetzt wird. Oh, jetzt trage ich auch noch vielleicht dazu bei, dass der Druck bei dir wächst. Das wollte ich nicht. Also, alles gut. Egal was passiert, ich werde mir das angucken. Ich formuliere es mal so. Und wer weiß, ne? Vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit und vielleicht sagst du ja auch zu, dass wir, wenn dann dieser neue Teil, dieses neue Spiel erscheint dann eines Tages, dass wir uns hier wieder zusammensetzen und zurückblicken und sagen, guck mal, damals hat er sich noch Sorgen gemacht, was passieren könnte, der Druck und so weiter. Jetzt ist es schon wieder raus. Wollen wir so verbleiben? Das wäre doch toll.
Ja, voll gerne.
Ach toll, klingt schön. Gut.
Du, vielleicht noch ein kleines Detail.
Oh, bitte, gerne.
Zu dem, das könnte ich noch vielleicht mitgeben, als kleine Info. Der erste Teil hat sich ja sehr stark gedreht um das Thema Selbstfindung. So, wohin mit mir in dieser Welt? Und der zweite Teil kriegt halt ein ganz großes, neues, auch emotionales Thema, was so ein bisschen eine Allgegenwärtigkeit hat, mit dem vielleicht sehr viele was anfangen können, weil jeder Mensch dazu irgendwie einen Bezug hat, das Thema Verlust. Mhm. Und das wird halt auch sehr, auch ein sehr schweres Thema. Ich versuch's ähnlich wie im ersten Teil halt so vom Vibe ein bisschen aufrecht zu behalten, dass es halt auch mit wie soll man sagen, einem warmen Gefühl arbeitet, mit Positivität und auch mit einem gewissen Humor, aber trotzdem auch immer dem Thema gegenüber sehr respektvoll bleibt. Und so, das versuche ich da in dieser neuen Thematik zu übersetzen.
Keine leichte
auch sehr
Aufgabe.
Schwer, auch keine leichte Aufgabe. Ja. Ich habe auch Respekt davor, weil man sich halt in der Thematik natürlich auch so innerlich ein bisschen suhlen muss, um das dann richtig zu erzählen. Mhm. Das wird auch für mich selbst wahrscheinlich nicht so ganz leicht, aber ich habe da auf jeden Fall Bock drauf.
Boah, viel Kraft, viel Motivation dafür. Ich bin gespannt. Ich kann mich nur wiederholen. Ich bin ganz froh, dass es dieses erste Spiel gibt und bin wirklich gespannt, wohin diese Reise gehen wird. Und wie toll, dass wir es jetzt mal geschafft haben. Also auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten und eine Stunde lang zu ignorieren, dass ich immer noch Conan in der Aufnahmelobby heiße. Es ist mir nach wie vor unangenehm. Es ist ganz furchtbar.
Ich habe mich schon dran gewöhnt.
Ach, okay. Also, ich danke dir sehr. Ich drück alle Daumen und wir bleiben in Kontakt.
Dankeschön.
So, Freunde, das war das Gespräch zwischen Ruven Schumacher und dem müden Dom Schott. Ich habe sehr genossen und wertgeschätzt, dass sich Ruven die Zeit genommen hat und uns die Einblicke erlaubt und geschenkt hat hinter die Kulissen seiner Arbeit. Ich bin ganz doll gespannt, wie es ganz genau nun weitergehen wird mit seinem nächsten Projekt, was da so alles genau passieren wird. Ich werde es verfolgen, dadurch zwangsläufig auch ihr, weil ich bestimmt hier oder da davon dann erzählen werde, wenn er sich wieder vor mein Mikrofon setzt. Aber das ist Zukunftsmusik. Für die unmittelbare Zukunft jetzt in allernächster Zeit habe ich was anderes, was ich euch erzählen möchte. Und zwar heute, wenn ihr die Aufnahme pünktlich hört, ist ja Sonntag. Das bedeutet, am morgigen Montag erscheint jetzt schon die zweite Ausgabe von Okay Müd, meinem neuen Gratis-Format, dem zweiten Gratis-Format neben Okay Cool trifft, das immer jeden Montag ab 5 Uhr morgens frei für alle Interessierten in jedem Podcatcher eurer Wahl verfügbar ist. Und bei Okay Müd schaue ich gemeinsam mit euch auf die neue Spielewoche, erzähle euch, welche Spiele als nächstes und neues erscheinen, warum die interessant sein könnten und was bei Okay Cool so geplant ist. Ein gemütliches, kleines süßes vom Mädchen frühmorgens am Montag, wo ich gemeinsam mit euch wach werde. Hört es euch mal an. Da fließt viel Liebe und auch Koffein rein. Vielleicht gefällt es euch ja. So, nun aber, vielen Dank. Alles wie immer, wenn ihr auch Okay Cool unterstützen wollt, in der Folgenbeschreibung ist der Link. Dankeschön, auf bald.